bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette Nummer 99. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo mal wieder niemand, denn dies ist wieder eine Solo-Gazette von mir, Patrick Siebold, weil letzten Monat ja wieder das Weekend of Fear stattgefunden hat, das ich besucht habe und ich da mal einen kurzen Überblick für euch alle liefern wollte. Das Weekend of Fear 2026 fand wie immer in Erlangen im E-Werk statt. Dieses Jahr am 15. und 16. Mai und war wie immer ein nettes Stell-Dich-Ein von Independent-Filmen, Filmern und den üblichen Gästen, die man immer wieder sieht. Und da wollte ich euch mal einen Überblick liefern. Es hat dieses Jahr wie immer auch wieder geklappt, dass ich keinen von den Gewinnern des Festivals gesehen habe. Das ist irgendwie einfach so ein bisschen meine Art, das vorauszuahnen und mir liegt es dann auch nicht so. Platz 1 war nämlich der Film Zaza, also Z-H-A-Z-A, so ein Crime-Action-Polizei-Gangster-Film aus Kasachstan unter der Regie von Darkhan Tulegenov. Und das ist ein Thema, wo es mich einfach nicht so reinzieht. Das Problem war aber auch ein bisschen die Zeit, weil ich da eher so im Pausemodus war. Denn parallel lief auch der Platz 3 Wolfcat Fever, der mir unter anderen Voraussetzungen wahrscheinlich ganz gut gefallen hätte. Wolfcat Fever war so ein durchgeknallter Rock'n'Roll anthropomorphen Sleaze aus Australien mit hoher Liebe zum, wie soll ich sagen, trashigen Filme machen. Unter der Regie von Josh Collins. Und den Platz 2 hat ein spanischer Okkulthorror gemacht, der Lily's Ritual hieß. Unter der Regie von Manu Herrera war das einfach zu spät für mich an dem Tag und ich war zu platt und bin schon ins Hotel gegangen. So viel dazu. Mal wieder eine herzliche Gratulation an die Gewinner. Und dann würde ich jetzt kurz mal einen Überblick über die Kurzfilme liefern, die ich gesehen habe. Das waren dieses Mal ganz schön viele. Es liefen auch wieder einige. Und begonnen hat es mit einem, den ihr euch auch auf YouTube ohne Ton angucken könnt. Macht aber auch nichts, der ist stumm. Das ist Il Caso Valdemar, ein italienischer Kurzfilm, der die Tatsachen im Fall Valdemar von Edgar Allan Poe adaptiert. Unter der Regie von Ubaldo Magnani und Gianni Höpli, keine Ahnung, von 1936. Der ist durchaus ziemlich sehenswert. Es ist, wie gesagt, ein Kurzfilm, also der rafft die Geschichte eigentlich auf das Experiment, beziehungsweise ja, es ist ja je nach Adaption Hypnose oder irgendwie eine andere Art von Präparation, die die Leiche erhält und endet auch wie die Kurzgeschichte mit einer sehr eindrucksvollen Zerfallsszene. Der Clou an dieser Ausstrahlung des Films war, dass sie einen Pianisten da hatten, den sie den Kurzfilm live und ziemlich wild begleiten ließen. Ein anderer Kurzfilm war dann Honey, I'm Home von 2026 aus Finnland von Tomi Malki, der auch schon The Fruits of Wrath gedreht hat. Und das war ein recht simpel gezeichneter, also wie ins Schulheft gekrakelter Zeichentrickfilm, der voll war von nekrophilem Sex. Ja, ich meine, die Handlung ist eigentlich super schnell erzählt. Eine Frau wacht neben ihrem toten Mann auf und sieht, dass der in seiner Leichenstarre eine Erektion hat. Dann gab's noch den Kurzfilm Dark Dilemma von Christian Larere aus Chile, eine chilenisch-deutsche Koproduktion. Und das war ein ziemlich stylischer Gangster-Trickfilm über eine Gangstertochter und ihren Freund, der nicht so gut in der Gang mehr angesehen war durch seine Taten. Also der hat den Gangsterboss hintergangen und der Gangsterboss war aber zufälligerweise auch der Vater eben besagter Gangstertochter. Ja, und das endet, wie es enden muss. Dann hatten wir noch Sanguinarius aus Deutschland, so 2024, 2025. Regie hat da hier Dominik Zahorka geführt und das war ein ziemlich lustiger, ja, lustig sollte er nicht sein, ein interessanter Film über Lilith als Krähenvampirfrau und eine Hexe kam noch drin vor und das fand alles in einem Haus statt und hätte eigentlich ganz cool werden können, krankte aber ziemlich an Darstellung, Ausleuchtung und Technik im Allgemeinen. Wenn euch das nicht stört und ihr den Charme von diesem deutschen Independent-Film, Self-Made-Independent-Film trotzdem mögt, kann man sich den schon mal antun. Der war ganz interessant. So viel erstmal zu den Kurzfilmen. Auf der Langfilmebene ging das Festival für mich los mit La Casa en el Arbol von Luis Calderón. The Treehouse ist der englische Titel. Der kommt erstmal mit bombastischem Score daher. Ein spanischer Film von 2025. Ja, die Handlung von The Treehouse dreht sich um Ale, die mit ihrem Freund Jesus vor einem Jahr in einem luxuriösen Baumhaus ein romantisches Wochenende verbracht hat und dabei gesehen hat, wie ihr Freund aus 20 Metern Höhe, also dieses Baumhaus ist echt hoch im Baum, aus 20 Metern Höhe in seinen Tod gestürzt ist. Die Geschichte setzt dann in der Gegenwart ein, wo Ale ein Jahr später versucht, die Wahrheit über die Geschehnisse herauszufinden. Sie fährt zurück zu diesem Baumhaus und um darin zu schlafen. Sie ist auch davon überzeugt, dass Jesus ermordet würde und der Mörder zurückkehren wird. Also bucht sie sich in das Baumhaus ein und beginnt auch Fallen zu stellen, um den Mörder dran zu kriegen. Das Ganze beginnt wie ein Revenge-Thriller, wird dann eher zum Home-Invasion-Slasher und hat am Ende mit einem etwas absurden, aber durchaus nicht uninteressanten Twist aufzuwarten. Es ist nämlich alles natürlich ganz anders. Und das Ganze wird dann gewürzt mit Rückblicken auf das Wochenende, das sie mit ihrem Freund verbracht hat und Fotos. Ja. Fand ich gar nicht so schlecht, kann man sich auf jeden Fall angucken und vor allem anhören, denn die Musik war wirklich super. Ja, und jetzt wird's ganz schön wahnsinnig mit Nel Più Alto dei Cieli, einem italienischen Film von 1977 von Silvano Agosti. Und ja, ich ringe ein bisschen nach Worten, was ich dazu sagen soll. Das ist ein ganz wunderbarer, absurder Film. Es geht um eine Gruppe Pilger oder Besucher des Vatikans, die besteht aus, ist ein Mönch dabei, ein Gewerkschafter, ein junges Mädchen, da sind Nonnen dabei. Das ist eine ganz illustre Gruppe und die wird eben Petersdom, oder ich weiß nicht, nein, das ist wahrscheinlich nicht im Petersdom, aber in einem wichtigen Gebäude des Vatikans hereingelassen, um den Papst zu treffen. Dazu steigen sie in einen Aufzug und der ist ein prunkvoller Riesenaufzug, um nach oben zu fahren, um eben den Heiligen Vater zu treffen. Der Aufzug geht zu und fährt los und fährt. Und fährt und fährt und fährt. Und die Zahlen der Stockwerke schießen nach oben und immer weiter nach oben. Und das hört einfach nicht auf. Und so, was am Anfang noch lustig kommentiert wird, sorgt irgendwann für Angst. Was ist da los? Und ja, dann beginnen eben auch menschliche Bedürfnisse sich zu melden. Da muss jemand mal Pipi, irgendwann wird auch jemand groß müssen und nach zerfallen die Fassaden der ganzen Besucher. Und was folgt, ist ein Spektakel in diesem einen Raum, in diesem einen prunkvollen Aufzug, der, also ja, ich ringe jetzt noch nach Worten, sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Man kann sich das vorstellen, als wenn man an Götz Georges Abwärts denkt, haben wir hier Aufwärts gepaart mit Pasolini, die 120 Tage von Sodom und ja, man findet hier von höchst unerlaubten Geschlechtsverkehr bis hin zu, also wenn die Ersten sterben, kriegen die Leute ja auch Hunger. Ich will euch da nicht zu viel spoilern. Das ist schon eine total abgefahrene Nummer und unterstrichen wird das Ganze im Hintergrund davon, dass in diesem Aufzug die ganze Zeit Radio Vatikan läuft mit eben Gebeten und Gesprächen und entsprechender Musik. Der Film wird irgendwann von Sinistrange kommen. Das weiß ich, weil Yazid Benfigul, der war da, hat auch einen Stand gehabt und hat das so angekündigt. Und ja, ich wünsche euch da eine sehr, wie soll ich sagen, gute Zeit mit dem Film, wenn der mal kommt. So, als nächstes habe ich die Dokumentation Band Alive, The Rise and Fall of Italian Cannibal Movies gesehen. Eine Dokumentation unter der Regie von Giuliano Emanuele und Eugenio Ercolani. Das ist eine ziemliche tiefe Dokumentation über dieses Zeitfenster, wo die italienischen Kannibalenfilme kamen und deckt wirklich alles ab von Mondo Cannibale bis Cannibal Ferox. Und das Ganze besteht aus Archivmaterial, klar. Das haben sie ganz trickreich auf einem Fernseher quasi da immer jeweils gezeigt, um da keine rechte Probleme so zu kriegen. Und das Ganze besteht aber zum allergrößten Teil aus großartigen Interviews mit Umberto Lenzi, sogar mit Joe D'Amato, mit Ruggero Deodato, mit Giovanni Lombardo Radice und mit Massimo Antonello Gelleng und auch noch anderen Beteiligten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und vor allem sehr hörenswert, was die sagen, weil man dann so auch ein Gefühl für die Motivation, die jeweils dahinter steckte, bekommt, während jetzt ein Deodato oder ein D'Amato eher sehr pragmatisch darüber reden, ist ein Umberto Lenzi davon überzeugt, ein Gottesgeschenk zu sein. So, also ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja, so in die Richtung geht das ungefähr. Das Ganze ist ausufernd und lang und macht aber von vorne bis hinten wirklich Spaß. So, am Samstag habe ich dann, was wirklich großartig war, habe ich am Samstag als erstes The Unknown gesehen. Ein Film von Todd Browning von 1927 mit Lon Chaney in der Hauptrolle. Und das ist schon wieder so Todd Browning, dass man denkt, man hätte da schon was gesehen davon, weil wir haben hier Lon Chaney als einen Armlosen in so einer Vaudeville-Zirkus-Darbietung. Ein Armloser, der Messer wirft auf eine junge Dame, in die er aber auch eigentlich verliebt ist, aber er sich aus bestimmten Gründen vielleicht nicht so ganz traut. Er hat auch noch so einen kleinen, kleinwüchsigen Sidekick, der Einzige ist, der sein Geheimnis kennt. Sein Geheimnis ist nämlich, er ist gar nicht armlos, er lässt sich in ein Korsett schnüren und hat eigentlich beide Arme. Und ein Muskelprotz, der ihm hilft und der jungen Dame hilft, der ist ihnen dann irgendwann ein Dorn im Auge und so entstehen Drama und auch Grusel. Und auch hier, wie bei der Poe-Adaption, bei diesem Kurzfilm, hatten wir einen Pianisten, der einen eigenen Score dafür geschrieben hat. Dieser Pianist heißt Christoph Orendi, ist ein klassischer Pianist, also auch Profimusiker, der auf Anfrage das sehr gern gemacht hat, weil er das noch nie gemacht hat, aber schon immer wollte. Also es ist sein Debüt einer solchen Filmmusik und er war auch ganz aufgeregt, denn das ist natürlich schon Nummer in einem, wie die Filme damals so gingen, in so einem 68-minütigen Langfilm komplett durch die Sache zu begleiten, live auf dem Piano und von der Zirkus-Vaudeville-Atmosphäre bis hin zum Drama, dem Grusel, war das auch ein wirklich ausgezeichneter Score und hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, das war ein ziemlicher Glücksfall. Das, soweit ich weiß, war sowas nämlich Premiere bisher auf dem Weekend of Fear und ich bin äußerst angetan von dieser Darbietung. Ich musste dann nachher ihn auch nochmal ansprechen, weil ich so begeistert war. Ja, und weil wir auf dem Weekend of Fear sind, darf auch der obligatorische Paul Naschy-Film nicht fehlen. Wir hatten hier dieses Mal Inquisition von 1976 unter der Regie von Paul Naschy und auch wieder unter der Hauptrolle von Paul Naschy. Und er spielt hier einen berüchtigten, bekannten Hexenjäger zur Zeit der Inquisition, der mit seinen beiden Helfern durch die Lande reitet, um Hexen zu identifizieren, zu foltern, anzuklagen und zu verbrennen. Und so kommt er in einem Dorf vorbei, in dem er seiner blutigen Tätigkeit nachgeht. Und sich dabei aber in eine junge Dame aus diesem Dorf verliebt. Und das ist natürlich, da ist natürlich vorprogrammiert, dass das in irgendeiner Form nicht gut ausgehen kann. Denn tatsächlich ist in diesem Dorf echte Hexerei im Spiel. Wir haben hier eigentlich ein ganz typisches Naschy-Werk. Der ist solide, der ist nicht langweilig, der ist auch nicht gerade von großer Tiefe, aber es ist schön gespielt, er ist schön ausgestattet dafür, dass Naschy ja jetzt nicht unbedingt auf die größten Budgets zurückgreifen konnte. Und auch für die Liebhaber von Brüsten und von Gewalt gibt's hier in den Folterszenen und auch in der einen oder anderen Sexszene einiges zu sehen. Als meinen letzten Film auf diesem Festival habe ich diesmal Hellbilly Hollow gesehen. Und Hellbilly Hollow ist ein Film von 2026 unter der Regie von Kevin Wayne. Und der hat einfach ein sehr schönes Setting. Der spielt nämlich in so einer Haunted House Attraktion irgendwo in den Südstaaten Amerikas. Also das ist jetzt eine völlig klassische Ami-Slasher-Horror-Backwood-Geschichte. Ein YouTuber-Team hat gehört, dass dort tatsächlich unheimliche Dinge vorgehen sollen und will dort drehen. Und das besteht aus so einem Durchlaufhaus mit Erschrecken und Blut und später sitzen sie noch auf so einem Schlepper, auf so einem Trecker und fahren durch den Wald, durch einen Verwunschenen. Und sie finden mehr, als sie wollten. Denn der Betreiber des Hauses ist eigentlich ein recht netter, wenn auch ein bisschen dubioser Kerl. Und sein kleiner Bruder, der aber gar nicht so klein ist, der arbeitet da und ist ein bisschen minder bemittelt. Texas Chainsaw Massacre lässt grüßen und wird von seinem großen Bruder da ein bisschen davor beschützt, von der Welt irgendwie gemobbt und gehänselt zu werden. Nur ist die Frage, wer schützt die Welt vor diesem kleinen Bruder? Und so endet das Ganze erwartungsgemäß blutig und immer mehr Leute der Gruppe fehlen. Alles in allem auch ein sehr taugliches Filmchen. Hat mir wirklich Spaß gemacht und für mich hat's das auch so einen schönen runden Abschluss des Festivals gegeben. Danach wäre noch was gekommen, aber das ist so irgendwie die Filme nachts um zwei, die muss ich mir meistens nicht mehr geben heutzutage. Kleiner Funfact am Rande, es gibt in Alabama tatsächlich so eine Spukhausattraktion, die Hellbilly Hollow heißt. Allerdings glaube ich nicht, dass sie allzu viel mit diesem Film zu tun hat. Das war's von meiner Seite dieses Jahr wieder vom Weekend of Fear. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitnehmen können. Es war wie immer in aller Kürze ein sehr knapper Überblick über das Festival, aber guckt euch ruhig den Kurzfilm auf YouTube an und haltet mal Ausschau nach den anderen Filmen, vor allem Nel Pio Alto dei Cieli, der übrigens übersetzt so viel bedeutet in die höchsten Höhen des Himmels oder so irgendwas. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen oder zu welcher Tageszeit ihr auch das immer hört, und bis zum nächsten Mal.